It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Jukebox so. Music.
1, 2, 3. Jukebox.
Papierkarton. Okay, jetzt.
Okay. 1, 2, 3.
Jukebox Musical.
Das war echt schlecht für das mit Zeldam, gell?
Ja. Was ist überhaupt ein Jukebox Musical? Und heute würde ich sagen, Sebastian, erklärst du uns mal.
Zieh mir mal die Erklärhosen an hier.
Jetzt mach also, du mal hier den ersten Schritt und erzähl uns, was ein Jukebox
Musical ist. Ich mache jetzt mal den ersten Schritt. A Jukebox Musical ist ein Musical, für das die Songs nicht extra geschrieben werden, sondern das Songs nimmt, die bereits existieren, von Bands, von KünstlerInnen oder irgendwie aus dem Mainstream bereits bekannt sind, und setzt um diese Songs eine Handlung drumherum. Das ist was sehr Interessantes, weil es natürlich schnell geht. Ne? Also man kann relativ leicht irgendwie eine Story schreiben um Songs herum. Es ist auch sehr reizend, weil man irgendwie einfach ein paar Sachen schon gegeben hat, mit denen man arbeiten kann. Es verschnellert die Produktionszeit, vermute ich jetzt einfach mal, auch sehr stark. Ne? Deswegen gibt es ja so viele schöne Sachen wie irgendwie 5 Beatles-Musicals, 10 ABBA-Shows, keine Ahnung.
Mhm.
Und daher kommt da der Begriff, weil der Jukebox natürlich Gerät ist, das auf Knopfdruck verschiedene Songs abspielen kann.
Genau, und was halt dann noch dazu kommt, ist, dass man als ZuhörerIn erstmal die Musik hört, die man schon kennt.
Ja.
Und meistens wird dann auch keine zu hoch komplizierte Handlung hinzugebaut, sondern es wird meistens auch auf die Biografie der KünstlerInnen eingegangen in dieser Songs, oder man macht eine sehr banale Handlung außenrum. Ja. Da kommen wir später eh noch drauf zu sprechen, wenn wir über gewisse Beispiele sprechen. Ja, über gewisse Beispiele sprechen, dass da die Handlung nicht gerade sehr kompliziert ist.
Manchmal reicht schon das Setting so, ne?
Tatsächlich, ja. Aber was auch noch interessant ist, dass ein Jukebox, also die Jukebox-Musicals Ende der 80er und 90er Jahre erst populär geworden sind. Wie wir ja auch schon in den anderen beiden Folgen gesagt haben, es gab das Rock-Musical, parallel dazu das Concept-Musical und jetzt eben das Jukebox-Musical. Wo man aber auch dazu sagen muss, dass hier die Film- und Musikindustrie eine sehr große Rolle spielt.
Das stimmt. Das ist natürlich auch, also einfach die Bühne für Musikhandlungen, sage ich jetzt mal, ist natürlich mit dem Kino, dass das Musical ja gerade in diesem Zeitraum wieder so ein bisschen entdeckt hat. Ne? Also die ganz frühen Filme waren ja Musicals und dann eigentlich lange Zeit nicht. Und dann eben mit Moulin Rouge, also eigentlich im frühen 21. Jahrhundert, also um die Jahrtausendwende rum, manche bösen Zungen behaupten, na, das hätte mit der Entwicklung von Softwares wie Autotune und so weiter zu tun, dass auf einmal gängige Filmschauspieler ganz viele Musicalfilme machen. Aber es gab einfach diesen Aufschwung von Musikfilmen. Und das bietet sich natürlich nur mehr an, ne? Weil natürlich der gängige Kinozuschauer ja oft nur ein bisschen mehr überfordert sein kann mit neuer Musik.
Ja, und die Soundtracks, die dann auch nochmal neu vermarktet werden können. Also wenn man jetzt, wenn man zuerst die normale Platte hat, dann macht man ein Musical draus, das verfilmt man, dann kann man nochmal den Soundtrack rausbringen und damit Geld machen.
Und das unterstützt natürlich auch den Künstler wieder, ne? Der die Songs irgendwann mal geschrieben hat. Das sind viele Menschen irgendwie gut dran beteiligt und profitieren davon. Vielleicht theoretisch sogar mehr, als wenn jetzt einfach irgendwie 1, 2 Songwriter hier ein neues Musical schreiben.
Ja, es gibt auch bei vielen Jukebox-Musicals werden dann die Texte der Songs auch noch verändert, um sich natürlich an der Handlung anzupassen. Die ersten Jukebox-Musicals wären dann was?
Ist das jetzt eine Quizfrage?
Ja.
Das erste Jukebox-Musical ever.
Ever.
Das ist echt eine gute Frage. Johanna fährt jetzt die Strategie, mich Sachen zu fragen, um aufzuzeigen, wie wenig ich recherchiere. Das erste, also ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, weil es gab ja, also diese ganz, ganz alten Musicals, so mit Irving Berlin und so, da bin ich mir oft nicht sicher, wie der Prozess war. Also ob nicht erst die Songs geschrieben worden sind und dann jemand gesagt hat, hey, da machen wir ein Musical drumherum. Oder ob die Songs wirklich rein für die für die Musicals geschrieben worden sein, aber darauf bist du wahrscheinlich nicht raus, oder? Du bist jetzt in die 80er und 90er.
Yep.
Das allererste Jukebox-Musical. Saturday Night Fever.
Nein.
Blöd.
Fast.
Fast wie fast. also rein von der Musik, Rock of Ages?
Nein.
Ganz viel später wahrscheinlich, liegt jetzt ganz daneben.
Es geht los mit 1989, dem Musical Buddy.
Wirklich?
Mhm.
Ach krass, irgendwann, das war eine total neue Erscheinung.
Nein.
Über Buddy Holly.
Über Buddy Holly, ja. Und das geht tatsächlich auch um die Figur, um mhm. die Person, ja. Buddy Holly.
Wie also so eine Elvis-Show.
Genau, genau. Was ich noch dazu sagen wollte, man musste mal unterscheiden zwischen Tribute-Shows und Jukebox-Musicals. Es gibt ja auch ganz viele, wie du meintest, diese Elvis-Shows. Ja. Es gibt die Beatles-Shows. Mhm. Es gibt auch ganz viele Aber-Shows, die aber keine Musicals an sich sind.
Handlung in dem Sinne.
Die haben keine Handlung. Die haben aber oft Choreografie und große Bühnenshows, sind aber kein, werden nicht als Musicals bezeichnet, sondern sind ganz einfache Tribute-Shows.
Es gibt aber auch so Musicals, die eigentlich Tribute-Shows sind, ne? Die mit dem Begriff ein bisschen weiter um sich werfen.
Mhm.
Also irgendwie so Beatles-Coverband und ein Erzähler. Und wir nennen es irgendwie Musical, damit es irgendwie gut ankommt. Wo ist denn genau die Grenze? Also die gibt es wahrscheinlich nicht, aber das kann man vielleicht diskutieren. Weil warum ist jetzt zum Beispiel das Tina Turner Musical kein Tribute Show, wo es auch um Tina Turners Leben geht mit Tina Turner Songs?
Weil es eine Handlung, es wird eine Geschichte erzählt. Es wird die Geschichte von Tina Turner erzählt. Und in einer Tribute Show gibt es meistens nur die Abfolge der einzelnen Songs.
Mhm. Mit bisschen Erzählung vielleicht.
Mit bisschen, wenn überhaupt, mit Zwischenerzählung. Aber im Prinzip ist es einfach nur ein Konzert.
Ja.
Eine
Show einfach.
Eine Show, genau. Und es gibt ja auch jetzt diese neuen Babylon-Berlin-Shows zum Beispiel.
Ja, das Revue-mäßige wieder
ein genau, bisschen. Genau, das hat diesen großen Revue-Charakter und es ist aber kein Musical. Auf jeden Fall starten die Jukebox-Musicals in dem Jahr 1989. Es wird aber auch schon debattiert, dass man zum Beispiel Singing in the Rain als Jukebox-Musical, den Film als Jukebox-Musical-Film bezeichnen kann, weil der Song Singing in the Rain, der davor schon existiert hat und man dann quasi darum nicht wirklich eine Handlung gebaut hat, aber er ist der Titel des Films und der Songtitel des Films. Songs,
also man hat sich quasi vor einem Song inspirieren lassen zu dem ganzen Ding.
Das ist dann auch nochmal so der Punkt, wo man differenzieren muss oder wo man sich fragen muss, ist es denn ein Jukebox-Musical, wenn ich einen Song habe, den ich auch mit aufnehme, der dann quasi die Inspiration für eine Geschichte ist und wir erzählen trotzdem eine Geschichte, deswegen kann es als Musical zählen. Ist das dann ein Jukebox-Musical oder ist es einfach ein Musical, das von einem Song inspiriert wurde. Weil das gleiche Problem haben wir auch bei den Beatles-Filmen.
Ich hab's immer noch nicht verstanden.
Zum Beispiel bei den
Beatles-Filmen.
A Hard Day's Night aus dem Jahr 1964 zum Beispiel. Oder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band aus dem Jahr 1978.
Der weird ist. Nee, don't schon. Die anderen zwar so ein bisschen... es ist, also ich meine, das war natürlich auch so Promotion für sie, ne? Sie haben mit ihren Songs spielen können und eine Handlung außenrum bauen können.
Ja. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, der, glaube ich, bei dem Jukebox-Musical sehr wichtig ist und der auch immer sehr kritisch auch aufgefasst wird, dass das Kunstvolle an einem Jukebox-Musical eigentlich fehlt. Also man hat ja schon so viel Fertiges, baut nur kurz, schnell eine Handlung rum, verkauft es dann. Jukebox-Musicals kommen unglaublich gut an.
Ja.
Also sie sind
sehr beliebt,
sehr, sehr beliebte Musical-Shows, die bis jetzt auch immer noch immer wieder neu rauskommen. Also wir werden dann später noch über Moulin Rouge eben sprechen zum Beispiel. Aber auch das Tina Turner Musical kam 2018 raus. Also es ist immer noch eine große Nachfrage da.
Beide sind relativ gut rezipiert worden, sogar von der Kritik eigentlich.
Gell? Ja, also die Kritiken, klar, es gibt auch einzelne Jukebox-Musicals. Es gab mal eins über John Lennon. Einfach nur Lennon oder Good Vibration. Waren kritische wie auch finanzielle Flops. Aber die ganz großen, wie Saturday Night Fever, Mamma Mia, We Will Rock You, Falco meets Amadeus. Jersey Boys, ganz bekannt, lief am Broadway ewig lang. Rock of Ages, was du auch schon gesagt hast. Dann, ich war noch niemals in New York, hier in Deutschland. Also vor allem beginnt jetzt auch hier in Deutschland die ganz große Blütezeit der Musicals.
Der Jukebox Musicals.
Der Jukebox Musicals. Ich war noch niemals in New York, hinterm Horizont. The Band lief auch bei uns in Deutschland. I Am From Austria. Mein persönlicher Flop.
Favorites.
In Österreich und dann eben Tina 2018. Also das ist schon bemerkenswert. Mhm. Und alle, die wir jetzt die ich jetzt aufgezählt habe, sind ganz große Klassenschlager geworden.
Ja. Ich glaube, es ist
Kassenschlager.
Klassenschläger. Ich glaube, es gibt eine ganz wichtige Verbindung wieder zum Medium Film. Also wenn man über die berühmtesten nachdenkt, dann haben die eigentlich alle irgendeine Connection zu dem Medium Film. Es gab zum Beispiel einen Jersey Boys Film, der das Ding nochmal gepusht hat. Mamma Mia, klar.
Mit der Musik von The Four Seasons.
Frankie Valli und The Four Seasons.
Ja, für die jetzt mit Jersey Boys überhaupt nichts anfangen können.
Saturday Night Fever war natürlich auch
ein Film.
Ja, genau. Also ein Film, der irgendwie sehr bekannt worden ist. Und wiederum bei, weil du gesagt hast, John Lennon Musical und Good Vibrations Musical, es gab in beiden Fällen einen relativ bekannten Film. Also es gibt einen relativ erfolgreichen Film über die Beach Boys, über über die Produktion von Good Vibrations. Und es gibt natürlich einige Beatles-Filme, wie wir schon gesagt haben. Es gibt natürlich nur umso mehr Filme über das Leben von Lennon, wo natürlich dann auch wieder Musik drin vorkommt. Also kann man sich jetzt wieder streiten. Es gibt aber auch einen Beatles-Film, der tatsächlich eigentlich als Jukebox-Musical zählt. Und das ist der Across the Universe-Film. Kennst du den? der ist wirklich der kommt mit einer ganz eigenen Handlung daher. Also sie bauen es zwar schon irgendwie so in die Vietnamkriegszeit und es ist ein bisschen cringy, weil sie haben dann natürlich die Namen. Also einer muss dann irgendwie Jude heißen und einer muss Lucy heißen und so weiter. Aber da haben sie wirklich eigene Figuren geschaffen und die Beatles-Songs eingebaut. Das ist so semi gelungen, weil es manchmal eben ein bisschen gezwungen ist. Aber der Film an sich ist sehr kunstvoll. Auf der Bühne wäre das wahrscheinlich, vielleicht sogar, weil manche Menschen es dann für eine Tribute-Show halten.
Ja.
Und es deswegen irgendwie, ich meine, das Musterbeispiel ist ja Mamma Mia. Mamma Mia. Der ja ohne Film wahrscheinlich auch jetzt ungefähr so das, keine Ahnung, ich war noch niemals in New York-Niveau hätte.
Hier über das sprechen wir gleich noch. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass bei Jukebox-Musicals anders als jetzt bei Rock-Musicals und anders als bei Concept-Musicals, wo wir ganz viel über politische Themen gesprochen haben, gesellschaftskritische Themen, dass bei einem Jukebox-Musical total in den Hintergrund gerät. Jukebox-Musicals sind, glaube ich, die Musicals, die uns beide persönlich am meisten stören. Zumindest geht es mir so. Sie für mich genau dem Klischee-Musical entsprechen. Die meisten, nicht alle. Die meisten entsprechen aber genau dem Klischee-Musical, wo wir versuchen, irgendwie dagegen zu arbeiten, indem wir sagen, es gibt auch andere Formen. Aber das Jukebox-Musical ist leider oft genau in die Schiene.
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, wo wir total polarisiert sind. Ne? Also entweder wir finden es gut, weil es wirklich funktioniert, oder wir finden es ganz unmöglich, aber es gibt selten ein Jukebox-Musical, wo man der Meinung ist, so, ja. Also entweder es ist wirklich so gut, dass es wirklich aufgeht, oder es ist halt wirklich eine totale komische Entscheidung.
Ja, und die erste Motivation, glaube ich, da immer reinzugehen, ist eben nicht jetzt unterhaltungsvolle Kunst auf der Bühne zu sehen, sondern du sehnst dich schon danach, die alten Songs wieder zu hören.
Ich glaube, es gibt einfach die Sicherheit. Man weiß einfach, man gibt Free Geld für so einen Abend aus, man hat ein bisschen die Gewissheit, die Songs mag ich ja. So, also ich bin auf der sicheren Seite.
Auf der anderen Seite, die ganzen Produktionsfirmen, wie wir ja schon mal erzählt haben, dass am Broadway da die Produktionsleiter und LeiterInnen eine sehr große Rolle spielen, gehen natürlich auch kein großes Risiko damit ein. Klar. Weil die wissen, die Leute kennen die Musik. Und in den meisten Fällen kennen sie auch noch die KünstlerInnen, die dann thematisiert werden. Und da wissen die, da kommen die Leute und die gehen da auch rein. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Das Einzige, was ich mir wirklich schwierig vorstelle in dem Prozess der Entstehung eines Jukebox-Musicals, sind einmal die Rechte.
Ja, das ist natürlich
ein Riesenaufwand. Wie man damit umgeht. Also holt man sich den Komponisten mit dazu?
Ja, oder halt, oder, also es gibt, vielleicht müssen wir das auch noch schnell unterscheiden. Es gibt ja Jukebox-Musicals, die wirklich konsequent einen Künstler verwenden. Oder es gibt die Jukebox-Musicals, die ja wirklich zusammenklauben. Also wie jetzt in Moulin Rouge, wo du sagst, da müsstest du ja dann irgendwie 10 KomponistInnen irgendwie an Bord holen.
Das stimmt.
Also das ist, aber ich glaube, also gerade vielleicht funktioniert es auch wieder deswegen in der Filmbranche besser, weil die halt einfach die Möglichkeiten haben. Also so eine Filmproduktion hat ja meistens auch die finanziellen Möglichkeiten, sich um sowas dann zu kümmern.
Ja, dann kommt eben noch dazu, was wir vorhin schon gesagt haben, inwiefern verändert man Texte, schreibt man Texte komplett neu um, lässt man das Original, verändert man dann nur ein Stück oder das gesamte Stück. Das sind dann alles so Sachen, die noch mit reinspielen, die den Prozess eines Jukebox-Musicals vielleicht nochmal um einiges schwieriger machen. Aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass die Komponisten mit beteiligt waren.
Bei der Entwicklung schon.
Bei der Entwicklung schon.
Ideenfindung wahrscheinlich schon, ja.
Aber wir können von mir aus gern schon einsteigen in die drei.
Vielleicht nur ganz kurz einen Satz zu dem Thema davor. Ich finde den Gedanken auch wichtig zum sagen, was will man denn? Ne? Also wenn man jetzt nur noch Jukebox-Musicals produziert, dann hat man natürlich irgendwann eine Branche, in der Komponisten eigentlich gar keinen Platz mehr haben. Also wo du dir quasi in der Musikbranche einen Platz erarbeiten musst und dann wirst du gefragt, magst du ein Musical machen und irgendwie die professionellen Musical-Autoren, das ist eh was sich schon entwickelt, ne?
Voll.
Dass man eigentlich viel mehr auf Menschen zurückgreift, die da schon irgendwie einen Namen haben, als wie das man wirklich sagt, man bringt das Berufsbild der Musiktheaterkomponisten irgendwie hoch und das ist halt vielleicht auch was man...
Das ist ein sehr guter Gedanke, weil ich mich auch schon gefragt habe, es wäre ja am einfachsten tatsächlich immer so fortlaufend das zu machen. Wir nehmen die ganze alte Musik, die ganzen alten Alben, dann machen wir ein Pink Floyd Musical, dann machen wir, es gibt eh schon zigtausend Elvis Musicals, aber es gibt ja immer wieder neue Elvis Musicals. Also es wird ja nie langweilig. Das heißt, wo sind dann die ganzen, die noch neue Geschichten erzählen wollen? Oder wir nehmen einfach immer wieder die Musik und schreiben neue Handlungen dazu. Geht auch. Nur dann wird es halt irgendwann
dann kommt
langweilig.
Von dieser Branche, also von diesem Eck der Musikbranche, kommt dann einfach nichts Neues mehr nach. Und das wäre halt schon, wie gesagt, der totale Kontrast zu dem, wie es in die 20er, 30er, 40er, 50er Jahre war, wo ja eigentlich die Theaterschiene das ziemlich regiert hat. Also das ganze Great American Songbook sind ja 90% eigentlich Theaterstücke, weil das halt einfach der Mainstream zu der Zeit war.
Oder eben, wie wir gesagt haben, Concept Musical, Rock Musical, die tatsächlich auf aktuelle Themen reagiert haben, auf Probleme reagiert haben, was jetzt hier komplett fehlt.
Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, vielleicht ist es denkbar. Vielleicht ist ein sozialkritisches Jukebox Musical ja möglich. Also zum Beispiel ein Pink Floyd Musical wäre jetzt ohne Sozialkritik nicht denkbar. Aber irgendwie ist es halt auch wieder sehr uninnovativ, weil ich dann wieder sage, ich richte mich ja nach den Ansichten der Band, die sie damals irgendwie gehabt haben, in den Problemen, die sie damals gehabt haben. Also es ist einfach vielleicht auch dieser Zeitversatz, dass die Songs erst mal berühmt werden müssen und dann verwendet man es erst in einem Musical, schafft ja immer diese irgendwie Boyo-Abstand, wo ich sagen kann, da bin ich schon immer aktuell, die hinke ich schon hinterher.
Das wäre ja quasi auch bei American Idiot könnte man tatsächlich auch als Jukebox-Musical sehen. Mit der Musik von Green Day und dem gleichnamigen Album.
Ja, es gibt natürlich Free Rock Musicals, die jetzt hier verschwimmen.
Ja.
Weil man natürlich immer sagen kann, dass quasi die Musik, wenn es ein Konzeptalbum vorher war, ja theoretisch schon mal existiert hat, das stimmt, ja.
Aber gut, dann steigen wir jetzt
steigen wir ein.
Mama Mia ist, glaube ich, von all den Jukebox Musicals, die es gibt. Mein liebstes Jukebox-Musical.
Ebenso, aber heute auch nur wegen dem Film, gell?
Ja, also aber jetzt reden wir erstmal kurz über das Musical.
Okay.
1999 in London am West End, also am 6. April 1999, sag das mal schnell, das ist echt nicht
1999
in London aufgeführt von der britischen Bühnenautorin Katherine Johnson und sogar drei Bandmitglieder von ABBA waren an der Produktion beteiligt. Letztlich haben mehr als 60 Millionen Menschen Mamma Mia gesehen.
Das sind viele Menschen.
Und das ist eine der am längsten laufenden Shows im Londoner West End. Das allein jetzt nur kurz ein paar Eckdaten zum Musical allgemein. Ich will nur kurz diesen einen Satz vorlesen, weil ich den so toll finde. was jetzt wieder so auf das Movie-Ding anspielt, aber was kann man noch aufs Musical münzen? The movie takes place in Greece, is based on Swedish music, has a title in Italian and is played in English by American actors.
Ja.
Da haben wir schon ein paar viele Länder drin.
Das ist der,
was man noch zum Entstehungsprozess sagen kann, Benny Andersson und Björn Ulvaeus, das war nicht die erste Musical-Produktion, an denen die beiden gearbeitet haben, sondern sie haben auch an Chess mitgearbeitet.
Ja, das ist sehr berühmt. Vor allem ist das sehr, sehr gute Musik. Sehr, sehr großes Ding. Und es ist kein Jukebox-Musical, aber es ist politisch.
Ha.
Verdammt, mein Punkt ist jetzt nicht aufgegangen.
Gut, aber es kam ja auch in den 80er, Ende 80er Jahre raus. Also da sind wir noch so ein bisschen in der Rock-Musical-Zeit.
Ja, das war, glaube ich, das erste Musiktheater, was sie geschrieben haben. Und dann haben sie sogar Oper geschrieben, die beiden, gell? Aber auf Schwedisch, glaube ich.
Aber ja, das war 1995. Also es gab davor schon Vorerfahrungen mit diesem Genre. Was man auch dazu sagen muss, die Idee stammt auch von einem Film, der heißt Buena Sera aus dem Jahr 1968, wo es darum geht, dass eine italienische Frau nicht weiß, von wem ihre Tochter abstammt. Sie hatte eben drei amerikanische Liebhaber und von den dreien bekommt sie dann finanzielle Hilfe. Und nach 20 Jahren wollen die eben ihre Tochter kennenlernen. Ja. Und dann muss sie erst mal erklären, dass sie nicht weiß, von wem diese Tochter abstammt.
Ach, krass.
Und daraus wurde dann der Stoff zu Mamma Mia gemacht. Magst du vielleicht kurz erklären, um was es in Mamma Mia geht? Ganz kurz.
Es gibt eine Frau, die ist keine Italienerin. Eigentlich sind alle Amerikaner, glaube ich, gell?
Ja, nee, der Bill ist Australier. Stimmt.
Bill ist Australier.
Im Musical ist er Australier.
Sam ist Brite, oder?
Yep. Was ist Sam?
Nein, der andere.
Harry.
Ist Sam nicht auch Brite? Nein, Sam ist nicht Brite. Sam ist Amerikaner, Harry ist Brite, genau. Sophie wird gerne ihren Vater kennenlernen. Und findet das Tagebuch ihrer Mutter aus der Zeit, wo sie gezeugt wurde. Es ist so weird, wenn man drüber redet.
Ja.
Drei Männer kommen in Frage und die lädt sie dann alle zu ihrer Hochzeit ein. Und dann passieren lustige Zwischenfälle und ein Tumult bricht aus, bis Meryl Streep auf einem Stein singt mit einem Schal und so.
Du bist schon wieder im Film. Mensch.
Das kommt doch im Musical bestimmt auch vor.
Das ist safe kein Schal.
Und es ist safe nicht mehr als Jean. Aber ja, der Schal war der Killer. Und dann heiratet sie doch nicht. Und wir erfahren nicht, wer der Vater ist.
Ich habe eine Theorie gelesen, dass man eigentlich schon weiß, wer der Vater ist.
Bitte.
Bill.
Bill ist wer? Der Australier.
Ja.
Ist der nicht? Im Film ist er irgendwie so.
Schwede.
Ja. Hin oder her.
Also, weil eben Sophie nach der Tante benannt wird, die.
Aber ist nicht der Witz, dass sie eigentlich jedem Vater so einen Aspekt geben, wo man sagen kann, der muss es sein? Also, das. Ich weiß nicht, ob das im Musical auch vorkommt, aber das Zeichnen hat sie ja von Sam.
Ja.
Zum Beispiel. Was hat sie vom Harry?
We don't know.
Die Komplexe vielleicht?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Jeder, der das Musical oder den Film gesehen hat, merkt, glaube ich, ganz schnell, dass die Musik unfassbar gut, auch die Texte der Musik unfassbar gut mit der Handlung zusammenpassen. Also da hat das Konzept richtig gut funktioniert, um diese ABBA-Songs, und man muss auch einfach sagen, die jede Generation auf die Tanzfläche bringen. Also ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der ABBA nicht gern hört, und ich kenne niemanden im Freundeskreis meiner Eltern, der ABBA nicht gern hört.
Glaubst du, dass für unsere Generation Mamma Mia dafür sehr ausschlaggebend war?
Definitiv.
Ich glaube auch, ja.
Also vielleicht nicht bei allen, also ganz viele haben den Film nicht gesehen.
Und die Musik schon gekannt, ja. Aber
die Musik schon gekannt. Ich könnte gar nicht erklären, woher ich aber kenne.
Mhm.
Man kennt aber irgendwie.
Ja.
Also das
aber bei mir war es tatsächlich über den Film.
Mhm.
Also ich habe aber schon mal gehört gehabt davor, aber jetzt nicht wirklich was damit anfangen können. Und der Film hat es dann schon.
Aber hast du das Musical live gesehen?
Nee.
Du? Ich auch nicht.
Hm.
Und das kommt schon zu dem Punkt, dass es halt leider, Mamma Mia wurde und wird auch immer noch überall auf der Welt gespielt. Und in Deutschland wurde es halt leider übersetzt. Und das hat mich immer davon abgehalten, weil ich es einfach, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht gut an,
organisch an, ja.
Diese ganzen Texte, die man auswendig mitsingen kann, plötzlich auf Deutsch zu hören. Was ich auch ein bisschen komisch finde, warum man das überhaupt machen muss, weil ich mir denke, dass der Text, also das, was passiert, beziehungsweise die Musik in Mamma Mia nicht die Handlung so weit vortreibt,
ja, das stimmt,
dass, wenn ich den Text nicht verstehe, dass ich nicht weiß, was gerade passiert.
Ja.
Also meistens sind das so reflektierende Songs, die uns noch mal ein bisschen
diesen,
Gefühlswelt und so weiter zeigen. Aber
Ariencharakter, ja.
Ja, voll. Aber sie...
Ja, es ist echt... Also ich meine, man müsste es gesehen haben, weil es gibt wirklich viele positive Stimmen, die sagen, dass die so positiv überrascht waren davor, wie gut das funktioniert hat mit Deutsch. Und vielleicht ist es ja gar nicht so dumm, dass man, wenn man ins Theater geht, eben nicht mitsingen kann. Dass man das auf einer ganz anderen Ebene irgendwie kriegt. Ich bin aber persönlich aller Meinung, dass man sagen kann, man hätte es gut und gerne auf Englisch machen können. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Zeiten anders, dass das noch gar kein Ding war, Englisch irgendwie aufzuführen, was es ja jetzt immer mehr gibt, auch gerade wieder eben durch die Filme, wo das ja durchaus gemacht wird, dass die Songs dann so gelassen werden. Wäre komisch, wenn nicht.
Ja.
Ja, vor allem, aber diesen, also gerade Mamma Mia, ich finde, Mamma Mia, darf ich schon über den Film reden?
Ja, wir reden jetzt über den Film. Wir müssen ja auch beide gestehen, wir haben es als Musical nicht auf der Bühne gesehen, sondern nur den Film.
Ja, wie die meisten wahrscheinlich.
Wie die meisten tatsächlich. Nämlich 2008 verfilmt mit großartigen SchauspielerInnen wie Meryl Streep, Amanda Seyfried,
Pierce Brosnan,
Colin Firth. Also ja, jetzt komm, hau raus.
Ja, ist ein ganz guter Film. Nee, also ich finde den Film unsäglich geil. So. Also ich hab noch schon immer wegen, ich glaube, ich war mit, war das 2008? War ich 9 Jahre alt. Ich glaube, ich war 5-mal im Kino oder so. Bin sogar mit meiner Oma ins Kino gegangen.
Süß.
Ich finde, er macht einfach diesen Job so geil. Irgendwie diese leichte Unterhaltung auf ein dermaßen hohes Niveau zu heben.
Ja.
Das ist so genial. Ich kann mich nicht mehr artikulieren. Nee, es ist ja nicht nur, dass es einfach ein guter, unterhaltender Film ist, sondern er weiß ja das, dass er unterhaltend ist und er nimmt sie darin so ernst, dass es einfach gut ist so.
Voll, und ich hätte mir auch davor nicht vorstellen können, wie ABBA-Songs in einem griechischen Setting funktionieren. Und klar ist oft das Musical behaftet mit diesem Klischee, dieses alles super und wir haben tolle Laune. Aber bei Mamma Mia ist das alles nicht überdreht gespielt, sondern diese pure Lebensfreude kommt so rüber.
Echt rüber, ja.
Und so realitätsnah rüber. Und was ich auch gut fand, was die Regisseurin gesagt hat, nämlich, what's the name again? Felida Lloyd. Dass sie extra auch DarstellerInnen genommen hat, die eben nicht perfekt tanzen, die eben nicht perfekt singen. Dass eine Rosie zum Beispiel eine ist, die von nebenan eine gute Freundin von nebenan sein kann. Und dass es auch an den also als dann am Broadway kam und auch, sie hat ja den Film im Filmregie geführt und die Uraufführung in der Uraufführung Regie geführt. Und da hat sie auch schon großen Wert drauf gelegt, dass das eben teilweise ganz normale DarstellerInnen sind, die eben nicht perfekt sind.
Ja.
Und das ist ja auch so der Charme. Ein Pierce Brosnan, den wir alle als James Bond kennen und dann sowas wie SOS singt.
Und klar singt er komisch.
Ja.
Aber er hat bei Weiben nicht den Hate abkriegt wie Russell Crowe in Les Miserables zum Beispiel.
Oh ja, stimmt.
Also das hat niemanden kümmert, dass es nicht perfekt ist, weiß gar niemand überhaupt, was der war toll.
Ja, das stimmt.
Und es ist ja irgendwie, also ich finde es also genial mit dieser, dass es eben in Griechenland spielt irgendwie. Das gibt dem Ganzen so einen traditionellen Flair irgendwie, der sogar funktioniert. Also es ist wirklich das Genre der Komödie irgendwie so ernst genommen.
Total.
Es gibt ja diese eine Szene, wo ich immer sterben könnte vor Glück, wo irgendwie Meryl Streep sagt, eine griechische Komödie oder Tragödie, eine griechische Tragödie. Und dann lacht der Chor aus Arbeitern sie aus.
Also
oh mein Gott, jeder Mensch, der ein bisschen Ahnung von Theater hat, der orgasmiert doch da leise vor sich hin. Das ist so geil.
Das ist
dass man das
gut
so,
gemacht.
So cool aufbricht. Und es stimmt, die ganzen Arbeiter, die sind immer da und sind das natürlichste Ensemble ever. Weil du fragst die nie, wo kommen die her? Sondern das ist einfach, das Setting ist so gebaut. Du hast ja erfasst eigentlich diese Einheit des Ortes so ein bisschen. Es spielt alles an, also zwischen zwei Tagen quasi, also eigentlich theoretisch an einem Tag.
Anders als bei Mamma Mia, Here We Go Again, wo sie ja die ganze Zeit springen. Aber den sollten wir vielleicht nicht besprechen.
Naja, hast du gehatet oder wie?
Nein, aber der fällt so ein bisschen raus, weil es ist es ist trotzdem ein Musical-Film, aber jetzt mit Jukebox,
das
gut.
Das stimmt, also weil es eigentlich es ist ein Musical-Film im klassischen Sinne. Ja, und das genau. Ist nicht so ganz unser Steckenpferd hier. Genau. Also ich finde, das ist einfach wirklich so, das ist so toll, wenn Kunst so sein kann, dass man wirklich sagt, wir machen hier was Schönes, ohne jetzt irgendwie was verändern zu müssen, aber wir wissen das auch und wir behaupten auch nicht, wir sind hier die großen Revolutionäre, sondern wir machen einfach übrigens auch eine total feministische Produktion, gell? Ich glaube, alle Führungsetagen, sagt man das so, also alle großen Ränge bei dem Film waren Frauen. Mhm. Und es gibt da dieses Interview, wo sie irgendwie sagen, dass das so cool war, weil die Männerrollen und auch die Männerdarsteller ein bisschen das gefühlt haben, wie man sie als Frau normalen Produktion fühlen muss. Weil sie eben am Schluss in Latexanzüge gesteckt werden und irgendwie verarscht werden, wenn sie tanzen müssen und dann eigentlich auch wirklich in jedem Sinn eigentlich objektiviert werden, die ganze Zeit.
Ja, das stimmt.
Irgendwie ist es süß. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie groß die Feminismuskeule schwingt und jeden irgendwie, also es jetzt hat jetzt keine Flagge in der Hand und beschwört irgendwas, aber es macht einfach so viel richtig und so viel mit so einem charmanten Seitenhieb irgendwie.
Also Colin Firth hat auch gesagt, das ist eigentlich seine liebste Produktion, an der er mitgewirkt cool. hat. Weil er auch meinte, er hätte sich nie ausmalen können, dass er mit Pierce Brosnan mal diese Disco-Moves macht in Glitzerkostümen. Und dass es dann aber trotzdem so gut funktioniert. Und auch noch eine Randanekdote. Meryl Streep hat es damals am Broadway gesehen, 2001, mit ihrer Tochter und hat dem Produzenten eine E-Mail geschickt und hat gesagt, dass sie das so toll fand. Das war 2001, kurz nach 9/11. Und dass diese Show so viel Lebensfreude und so viel positive Energie mitgegeben hat. Und dass es für sie halt unfassbar toll war, das gesehen zu haben. Und dann, sieben Jahre später,
it's good to be Meryl Streep.
Spielt sie mit. Ja, können wir auch ganz kurz drüber reden, dass sie das auch wirklich trägt. Also das Ganze, ich glaube, sie ist schon auch ein großer Punkt, warum es so großartig geworden ist. Ja. Also vielleicht lobe ich sie da jetzt auch zu viel. Es gibt bestimmt auch manche,
also ich glaube, dass sie überhaupt die Gesellschaft über Meryl Streep relativ einig ist. Also Meryl Streep ist so ein bisschen, weiß ich nicht, es gibt vor einem der beiden Songwriter von Greatest Showman und Dear Evan Hansen, der haben mir getwittert, da ging es um Meryl Streep. Nicht um Meryl Streep, es ging um Taylor Swift eben, aber trifft auf den Fall auch ein bisschen zu, so, es gibt nur zwei Arten von Menschen, entweder die sie mögen oder die lügen. Ne? Ich glaube, so ist es ein bisschen mit Meryl Streep. Also ich habe noch nie mit jemandem geredet, der Meryl Streep richtig gehasst hat. Manche finden sie vielleicht ein bisschen überschätzt, okay? Aber ich glaube, niemand.
Es gibt doch diese Szene in Modern Family in der ersten Staffel.
Ja, wir warten doch noch die ganze Zeit.
Die eine sagt, wo die so Kinderkrabbe stund, dass sie nicht weiß, ob Meryl Streep die richtige Wahl war. Und dann Cameron total in diesem Einzelinterview.
Excuse me. Meryl Streep could play Batman and be the right choice. She's perfection.
Und es hat natürlich auch Amanda Seyfried rausgebracht, oder?
Ja.
Die ja einiges nur. Die wahrscheinlich auch die ganz, also die Les Miserables Rolle wahrscheinlich auch dem Ding verdankt.
Ja.
Kann man vorausgehen.
Also da hat alles unfassbar gut funktioniert. Mhm. Und vielleicht eben auch, weil die zwei von ABBA so viel in dem Prozess mit dabei waren und auch die auch immer gesagt haben, für sie muss das eine Einheit sein, die Handlung und die Musik. Das darf nicht aneinander reiben, das soll zusammen so auf die Bühne kommen. Und hat das Ganze, und dann eben mit so einem unfassbar tollen Cast und dann eben diese ABBA-Musik.
Ja. Also es ist wirklich, man hat wirklich genau geschafft, den Spirit der Musik in ein anderes Genre 1:1 zu übertragen.
Total.
Das ist wirklich ein Jahrhundertgriff wahrscheinlich.
Definitiv. Dann machen wir doch mal einen Ausflug.
Zu den weniger erfolgreichen, unserer Meinung nach, oder objektiv gesehenen.
Ich weiß, dass das immer so subjektiv ist, aber ich habe einfach ein ganz, ganz großes Problem mit deutschsprachigen Musicals. Aber ich habe eins rausgenommen, was ein sehr bekanntes Jukebox-Musical ist. Was heißt sehr bekannt? Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass es so viele Leute kennen, weil es, anders wie bei ABBA, ein Künstler ist, der jetzt zum Beispiel gar nicht unsere Generation anspricht. Und wir sprechen von?
Michael Jackson, Udo Lindenberg.
Udo Lindenbergs Hinterm Horizont aus dem Jahr 2011. Und die Handlung von Hinterm Horizont, die Handlung hinterm Horizont basiert teilweise auf dem Leben von Udo Lindenberg und diesem angeblichen Zusammentreffen mit einem Mädchen aus Ostberlin.
Was bestimmt einige davon gab, so, ne?
Und dieses Zusammentreffen stoßt dann diese Handlung des Musicals an, eben diese Liebesgeschichte zwischen Ost und West, dass sie nicht zusammen sein können. Dann werden auch immer wieder die Lebensumstände in Ost-Berlin thematisiert, die Stasi natürlich. Und am Ende,
ja, also es wird, also am Ende?
Es gibt ja auch immer diese Zeitwechsel. Also wir haben Jenny. Die uns diese Geschichte irgendwie erzählt mit ihrem Sohn. Und am Ende erfährt man eben, dass der Sohn anscheinend von Udo Lindenberg ist. Und es gibt auch, das ist eben der Teil der Geschichte, der, wo man munkelt, der stimmt, dass er tatsächlich ein Kind von dieser
schlauer Trick
aus Ost-Berlin hat.
Also nicht dumm, der Udo. Schau, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man ein Musical gesehen hat, aber man erinnert sich beileibe nicht mehr ans Ende. Da weißt du
ja
schon,
also, es muss gut sein. Genau, das ist jetzt ein Musical, was wir beide gesehen haben. Bei mir ist es schon sehr lang her. Ich glaube, das war.
Was war ja später.
Stimmt.
Es ist schon sehr lang her.
2014.
Oh, okay.
Bei dir war es 15, bei mir war es 14. Und wir haben das im Rahmen unserer Abschlussfahrt in der Realschule angeguckt. Und ich kann für die meisten meiner Klassenkameraden sprechen, dass die das alle nicht sehr gut fanden. Ich glaube, wir waren auch alle noch nicht in dem Alter, wo wir das sehr ernst nehmen konnten, was unten auf der Bühne tatsächlich passiert. Und da muss ich auch dazu sagen, ich verstehe es. Ja, doch. Also das Problem bei dem Horizont meiner Meinung nach ist, dass ich es nicht ganz differenzieren kann, ob es ein biografisches Musical über Udo Lindenberg ist oder ein Jukebox-Musical. So, tell me what you think.
Also ich muss sagen, ich habe die niedrigsten Erwartungen jemals dran gehabt. Also bin ich davon ausgegangen, dass ich es hassen werde. Es ist natürlich auch die Situation, man ist Schüler und man muss sich's anschauen, man wird es wahrscheinlich hassen. Und dann war ich, wie eigentlich auch viele, die es mit mir gesehen haben, wir waren eigentlich relativ positiv überrascht. Also wir fanden es nicht furchtbar, wobei natürlich die Erwartungshaltung schon ziemlich minimal ist, sage ich jetzt mal. Also ich finde, es hat Stellen gehabt, die irgendwie ganz amüsant waren. Es ist jetzt natürlich kein großer Fetzen ewigen Theaters.
Nee.
Aber vor allem, wenn man sieht, als dieses Touristending, was es halt einfach ist, ne? Also man ist
leider
irgendwie am Wochenende in Berlin, man zieht sich das Ding an, man erfährt ein bisschen was über die Stadt, gleich mit, über die Geschichte, und man kann wieder abhauen. So in dem Rahmen, finde ich, funktioniert es, aber es ist jetzt natürlich nichts, was ich auf irgendeiner Ebene mit anderen Musicals sehe.
Ja, also ich verstehe jetzt mit dem Tourismusaspekt total. Ich finde, das ist ein bisschen schade, weil die DDR meiner Meinung nach, also ich finde die Zeit der DDR sehr, sehr interessant, und ich glaube, man könnte daraus ein sehr, sehr gutes Musical machen. Ich glaube, es war, klar, man verbindet mit der DDR Udo Lindenberg. Ich glaube, es ist auch ein Generationenproblem.
Ja, vielleicht.
Aber meiner Meinung nach hat das die Ernsthaftigkeit ein bisschen rausgenommen, weil ich erstens es schon furchtbar fand, dass der Hauptdarsteller Udo Lindenberg 1:1 imitiert hat. Das hat mich furchtbar gestört, klar. Weißt du, dann muss ich festmachen, also haben sie jemals im Musical offen kommuniziert, dass das Udo Lindenberg ist? Das fand ich schon komisch, irgendwie. Also,
also diese Halbbiografität ist jetzt schon was ich in bestimmten Kontexten schon, glaube ich, mal als funktionierend vorstellen kann. Also dass man sagt, jeder weiß, er ist gemeint, aber man spricht sie jetzt nicht wirklich aus. So. Es ist zum Beispiel jetzt ganz eine kleine Querparallele zu Moulin Rouge wieder, wo es ja zufällig einen kleinwüchsigen Darsteller oder den Darsteller eine kleinwüchsige Rolle gibt, die irgendwie Toulouse-Lautrec heißt, aber nichts mit dem Maler Henri Toulouse-Lautrec zum Tor haben soll. Also irgendwie natürlich ist es eine deutliche Anspielung so, aber es hat jetzt einfach nichts genau mit der historischen Person zum Tor. Vielleicht ist es irgendwie so gemeint, dass man jetzt sagt, man will jetzt einfach nicht hinstellen und sagen, das ist Udo Lindenberg, weil dann wird man ja die Geschichte 1:1 für wahr erklären. Aber einfach dieser Udo irgendwie.
Ja, aber das passiert dann, indem der Darsteller 1:1 so spielt, wie Udo Lindenberg ist. Und das hat es mir unfassbar schwer gemacht, das Ganze ernst zu nehmen, weil ich persönlich Udo Lindenberg einfach nicht mag.
Und das ist natürlich ein Grundproblem.
Seine Musik auch nicht. Also ich habe versucht, vor dieser Folge nochmal reinzuhören und mir zu denken, ach, vielleicht ist es gar nicht so schlecht und ich habe nur so schlechte Erinnerungen dran. Ich komme einfach mit der Musik nicht klar. Es ist zwar sehr
mit Boogie-Woogie-Mädchen?
Nein, ich fahre mit dem Sonntagszug nach Pankow. Das ist das Einzige, was ich noch im Kopf habe.
Ist das ein Problem mit seiner Person bei dir oder magst du diesen ganzen Neue Deutsche Welle Ost-Sound nicht?
Letzteres, aber auch mit der Art und Weise, wie er spricht, wie er
also Nina Hagen und so ist gar nicht deins.
Nur dieses, du hast den Farbfilm vergessen.
Das schon.
Bei Michael. Da, 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 da. Also das finde ich cool. Ich finde auch Hinter dem Horizont nicht so schlechtes Lied. Ich will auch das Musical gar nicht so schlecht reden. Ich glaube nur einfach, dass ich die falsche Generation bin, die das anspricht.
Okay. Ja, das ist natürlich vielleicht gerade für wenn man es wieder in dem Touristenkontext sieht, vielleicht so, dass man sagt, das sind natürlich oft irgendwie ältere Menschen.
Interessant ist aber, dass hier zum Beispiel die Idee für das Musical gar nicht von Udo Lindenberg kam, sondern von dem Regisseur Ulrich Waller, der schon andere Bühnenshows von Udo Lindenberg gemacht oder inszeniert hat und dann sich gedacht hat, oh wow, dies muss man irgendwie auf die Bühne bringen, auf die Musical-Bühne bringen. Ja.
Hier ist so eine East West Side Story und auch so ein bisschen Romeo und Julia.
Das war gar nicht so schlecht.
Ja, aber jetzt auch nicht so gut. Ich habe immer gemeint, die kann es voll gut und dann habe ich mich mal gekehrt.
Also, an sich ist das ja eine super interessante Geschichte. Also,
aber du kannst es einfach nicht, Sebastian.
Nein, also es hat ja eigentlich alles, was man braucht, wie er auch schon gesagt hat. Es ist so ein bisschen West Side Story. Wir haben zwei, die sich lieben, die aber nicht zusammen sein dürfen. Aber gut,
das haben wir natürlich auch schon zum tausendsten Mal
gesehen. Aber das kennt man. Und ja.
Da müsste wirklich, wirklich gut sein, um sie von diesen bereits sehr guten existierenden Geschichten mit dieser Handlung irgendwie abzugrenzen.
Total. Und was bei Hinterm Horizont, finde ich, auch dazu kommt, ist, dass es nur in Berlin funktioniert.
Hat aber in Hamburg gespielt.
Echt?
Also hat auch mal in Hamburg gespielt.
Dann ja gut, Hamburg ist ja auch so ein bisschen Udo Lindenberg Stadt.
Weil er da wohnt, ja, aber es ist jetzt schon eine Berliner Story eigentlich.
Ja, total. Also deswegen funktioniert das für mich dann auch nicht. Zum Beispiel im Deutschen Theater lief es, glaube ich, auch gar nicht.
In welchem denn jetzt?
Im Deutschen Theater München.
Achso, es gibt in vielen Städten
Ach so, sorry, ja.
Nein, ich glaube, das war nie auf Tour, oder?
Uh-uh.
Das war wirklich so ein reiner Wie Starlight Express, so das ist immer, das ist einfach, verbindet man jetzt schon mit der Stadt, so das ist einfach so ein ortsansässiges Ding. Wie gesagt, dafür funktioniert es ja vielleicht auch. Wieso eben, wie du sagst, diese Babylon Berlin Revue im Friedrichstadtpalast oder wo das ist. Man sagt so, das ist einfach so eine Show, die da gemacht wird. Eigentlich ist die Entwicklung ja gar nicht so schlecht. Also das ist ja eigentlich was ziemlich cool schon so war in der Zeit zwischen die Weltkriege zum Beispiel, dass wirklich in Städten gab es verschiedene Kabarets und da ist Verschiedenes irgendwie, da liefen verschiedene Shows und man hat das wirklich schon damit verbunden so. Eigentlich finde ich die Entwicklung gut, wenn halt nur die Shows besser werden.
Also ich verstehe den Dreh auch, also es ist ja nicht nur ein reines Udo Lindenberg Musical, also man hat das anders jetzt wie zum Beispiel bei I Am From Austria, da ist die Musik von Reinhard Fendrich grundlegend, also da ist die Handlung an sich ein Pups, also da gehst du wirklich hin, um die Musik zu hören und bei Hinterm Horizont ist noch eine Handlung dabei, die an sich sehr interessant anzuschauen ist. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Udo Lindenberg.
Es erzählt schon was.
Genau, es erzählt schon mehr als zum Beispiel bei I Am From Austria, aber für mich nicht genügend, um mich mit der Musik anzufreunden.
So. Und gerade so Historiendrama mögen ja die Deutschen eigentlich sehr gern. Das ist ja das, was im Fernsehen noch ein bisschen funktioniert. Ich glaube, es gibt halt wirklich eine ganz breite Masse an Menschen, oder vielleicht ist es sogar in der Produktion so, dass man einfach sagt, so, wir haben den Anspruch nicht genial zu sein oder mega gut zu sein. Es reicht uns einfach, wir machen einfach irgendwas, was irgendwie funktioniert. Und viele Menschen sind ja so, dass einfach sagen, man ist irgendwie in Wien, man schaut sich ein Musical, das gehört irgendwie dazu. Und es ist jetzt nicht mega es ist nicht langweilig.
Nee,
das reicht ja schon.
Ich glaube eben, wie auch bei hinterm Horizont, wenn du da drin sitzt und du selber hast den Mauerfall erlebt und du selber hast die DDR erlebt, ist das was ganz anderes und dann wirst du auch viel emotionaler als jetzt.
Stimmt, ja.
Wie ich bin 98 geworden, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Let's go to the
Movies.
Lasst uns eine Reise in das Paris der Jahrhundertwende machen. Und zwar Moulin Rouge.
Ja, ich muss wieder fragen, reden wir über einen Film oder reden wir über das Musical?
Genau, gute Frage, weil Moulin Rouge war zuerst ein Film und wurde dann zu einem Musical
readaptiert.
Und zwar das Musical Moulin Rouge hatte seine Uraufführung am 10.07.2018, kam dann an den Broadway 2019, ist jetzt auch für zahlreiche Tonys nominiert. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten aber letztes Jahr die Tony Awards nicht stattfinden und somit warten sie dieses Jahr darauf, ausgezeichnet zu werden.
sie warten noch darauf, ausgezeichnet zu werden.
Der Film kam 2001 in die Kinos. Und es gab dann danach immer schon Spekulationen, dass es eine Bühnenfassung davon geben wird. Vor allem wäre das eher in Las Vegas geplant gewesen, wo ich finde, das ist jetzt auch gut hingepasst, so von dem Ganzen, von der Ästhetik her. Dann war ganz oft im Gespräch, dass tatsächlich ein Musical geplant ist mit Nicole Kidman und Ewan McGregor. Die waren schon im Gespräch, wieder die Hauptrollen zu übernehmen. Dazu kam es dann nicht. Und dann wurde 2017 ein Workshop gemacht mit Aaron Tveit und Karen Olivo in der Hauptbesetzung. Und seitdem läuft das als Stage-Bühnen-Musical.
Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung vom Musical. Wirklich gar keine. Ich habe auch große Angst davor, mich irgendwie reinzutrauen, weil ich den Film wirklich gern so stehen lassen würde. Also für mich ist das einfach ein Format, was im Film so perfekt funktioniert.
Ja.
Lass es doch bitte in Ruhe.
Also vielleicht sagen wir generell mal kurz, was es im Moulin Rouge überhaupt gibt, weil ich glaube, viele wissen, was das Moulin Rouge ist.
Nämlich dann können wir vielleicht ein bisschen mit dem Setting außenrum anfangen.
Yeah.
Also das Baz Luhrmann ist ein australischer Filmregisseur, der auch für die Bühne schon gearbeitet hat. Er hat zum Beispiel die Oper La Bohème an den Broadway gebracht.
Oh.
Das muss ihm auch zugute heißen. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass eine Oper am Broadway gelaufen ist und eine Oper für einen Tony nominiert war. Keine Ahnung, was das dann war. Best Revival wahrscheinlich. Keine Ahnung. diese Sydneyer Produktion von La Bohème, die er gemacht hat, da hat ihm das Opernhaus Sydney hat ihm irgendwie ganz wenig Mittel zur Verfügung gestellt, weil er eben auch so ein ganz junger Regisseur noch war und der hat Menschen rausgebracht, die immer nur Namen haben, weil er eben ganz billige Sänger gebracht hat. Elfie Bow ist aus der Produktion rausgekommen. Jeder, der Elfie Bow nicht kennt, hört sich Elfie Bow an, hört sich die Herzen in Les Miserables an, whatever er ist. Meiner Meinung nach der geilste Valjean ever. Ein Opernsänger, aber irgendwie einer von den gefühlten zwei Opernsängern, die es jemals gab, die auch Sachen können, die nicht Oper sind.
Ja.
Und trotzdem aber Opern, also wirklich ein Traum für jeden Menschen, der sich mit Gesang beschäftigt. Baz Luhrmann hat dann irgendwann Filme gemacht und es gibt diese Red Curtain Trilogie von Luhrmann. Das sind quasi drei Filme, die sich quasi mit den drei Bereichen des in Klammern Musiktheaters beschäftigen. Es gibt Strictly Ballroom, quasi ein Tanzfilm. Weird irgendwie. Der ist dann sogar zu einem Jukebox-Musical geworden mit dem Titel Miami Nights, aber das war eher so eine creepy Show. Ich habe das mal irgendwie in so einem Hotel habe ich das mal gesehen. Also, ich schaue mal in die Kamera. also ganz komisch, aber war mir eine Sache. Da ist zum Beispiel Time After Time, was in die Lopern ist ein bisschen da raus, ist aus dem Film ein bisschen raus. Dann gibt es Romeo und Julia fürs Schauspiel quasi.
Mit der bekannte Romeo und Julia Film mit Leonardo DiCaprio,
der muss crazy, man dazu
sagen. Der crazy Romeo und Julia
Film. Genau. Und da, wenn man den sieht, dann weiß man eigentlich Baz Luhrmanns Stil eh schon.
Total.
Ganz. Und dann eben Moulin Rouge, was ein bisschen so eine Persiflage auf Oper ist. Und damit hast du quasi in seiner Red Curtain Trilogie quasi die ganze Bühnenwelt so ein bisschen abgehandelt so. Und Moulin Rouge handelt natürlich von Moulin Rouge, der roten, was heißt denn das, Mühle, das Mühlenrad.
Ja. Ne?
Also diesem Nachtclub in Paris, im Montmartre, das eben relativ berühmt ist, dass es gibt seit der Zeit eben.
Ja.
Also seit was war denn das?
Mitte 19. Jahrhundert.
Genau, Mitte bis Ende. Oder die Belle Époque war so quasi kurz vorm
Die Belle Époque ist die Jahrhundertwende, genau. Aber das Moulin Rouge gab es davor auch schon.
Okay,
aber
krass. Und der Film nutzt dieses Ding, diese Zeit und übertreibt es natürlich maßlos. Also der stellt das Moulin Rouge wirklich als großen Club eigentlich da,
so würde man sagen.
Es gibt da diesen riesen Elefanten, der irgendwie daneben steht. Das ist das ganze Orientalische, das ist ein Riesenthema, was historisch natürlich irgendwo stimmt, weil mit der Weltausstellung und so weiter die ganzen orientalischen Einflüsse rüberkommen sind. Aber dieser Elefant, den wir übrigens eigentlich ins Radio wieder sehen im Film, gell?
Stimmt.
War eigentlich ein Entwurf. Ich glaube, Napoleon wollte den mal gebaut haben.
Okay.
Und der ist aber nie zustande gekommen. Es gab irgendwie nur diese Entwürfe und so kommt der immer wieder in französischen Filmen vor, dieser dumme Elefant. und es, die Handlung spielt um Christian, glaube ich, heißt
Christian,
der.
Und yeah.
Man da irgendwie meint, er hat einen besseren Namen.
Ja, er heißt Christian.
Christian, Christian ist Autor aus, ist eigentlich ein Chorautor, so er möchte nur gerne Autor sein und er kommt aus England nach Frankreich, weil da eben die Bohème blüht. Das Künstlertum ist so krass am Leben, diese neuen Ideale von Liebe, Wahrheit und Schönheit. Und er ist immer totaler Verfechter der Liebe. Also er glaubt an die Liebe wie sonst keiner quasi. Und er kommt dann eben in das Künstlerviertel.
Bisschen naiv.
Sein vielleicht. Vater irgendwie hasst ihn dafür, dass er das macht irgendwie. Und er trifft dann eben diese Gruppe von, keine Ahnung, Darsteller, Künstlern, um den, er hat irgendwie einen anderen Vornamen.
Ist egal.
Toulouse-Lautrec irgendwas. Und die wollen ein Stück aufführen und das wollen sie im Moulin Rouge aufführen. Sie wollen ein Stück schreiben und das im Moulin Rouge aufführen. Er hilft dann eben das Schreiben und so weiter und dann ist der Plan, okay, wir gehen ins Moulin Rouge, wir machen dir einen Termin aus, also dem Christian, mit der Oberkortesanin. Wie heißt es? Santin.
Quasi der Diamant des Moulin Rouge.
The Diamond. The Sparkling Diamond. The
Sparkling Diamond. Parallel dazu, das Moulin Rouge hat aber auch Geldsorgen und sie brauchen eben die finanzielle Unterstützung des Dukes, um weiterhin das Haus halten zu können. Und deswegen soll Santin den Duke heiraten, verführen, was auch immer, dass er eben mehr Geld in diesen Laden reinpumpt.
Genau.
Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, auf jeden Fall, to keep it short. ich weiß gar nicht, ob wir spoilern sollen. Sollen wir spoilern?
Nein, ist eigentlich egal.
Okay, dann sollen wir es nicht. Auf jeden Fall.
Doch, wir können spoilern, weil er sagt zum Anfang vom Film schon.
Stimmt. Auf jeden Fall leidet Santin an Schwindsucht.
Tuberkulose, ja.
Mhm. Und stirbt dann nach dem großen Finale des Stücks in Christians Armen und sagt ihm, wenn er über irgendwas schreiben soll, dann soll er über deren Liebe schreiben. Und das macht er dann letztendlich auch.
Genau.
Und ein sehr tragisches Ende.
Krasse Story.
Aber ein schönes Ende im Sinne von die Moral, die irgendwie rübergebracht wird. Wir haben jetzt ewig lang über den Inhalt gesprochen. Warum, Sebastian, ist denn das überhaupt ein Jukebox-Musical?
Ja, wie wir gesagt haben, weil einfach ganz viele Songs drin vorkommen, die man kennt. Also sie benutzen irgendwie den Soundtrack von Sound of Music.
Ja.
Sie benutzen ganz, ganz viele andere Songs, die zu der Zeit irgendwie gerade im Trend waren.
Ganz berühmt Lady Marmalade.
Lady Marmalade, ich glaube, ja stimmt, das ist auch wieder durch diesen Film eigentlich so groß geworden. Und es gibt so, also die, es gibt so eine Leitmotivik der Love-Songs eigentlich.
Mhm.
Also quasi er spricht der dauernd von Liebe und er, Christian behauptet quasi, oder es wird es wird einem so verkauft, dass quasi er diese ganzen großen Love-Songs aller Zeiten quasi als Verse dichtet. Also er labert die ganze Zeit vor irgendwie Love is a many splendid thing und All you need is love. Und Love lifts us up where we belong und eben alle diese Love-Songs, die man kennt. Und das mündet dann im
Elephant Love Medley.
Genau. Eben auf diesem besagten Elefanten, wo er quasi so versucht, Christine zu. Wieso Christine? Wer ist Christine? Wer ist die Frau? Santin.
Sie ist die Mischung aus. Nein, ich nicht.
Und sie ist halt immer nur so: Nee, du, das ist nichts so. Ich liebe dich gar
Vielleicht
nicht.
Vielleicht darf ich ganz kurz vorlesen, wie viele Love-Songs da drin sind.
Bitte.
In diesem Love-Medley. All you need is love. Just one night. Pride in the name of love. Can't help falling in love with you. Don't speak. I love you always forever. It ain't me, babe. Love hurts. Love is a battlefield. Play the game. Such great heights. Torn. Take on me. Fidelity. What's love got to do with it? Everlasting love. Up where we belong. Heroes, come what may. I will always love you.
Ja. Das ist die Musical-Fassung, gell?
Das ist jetzt die Musical-Fassung.
Da haben sie
beim
ein
Film bisschen mehr dazu. In der Musical-Fassung, also in der Bühnenfassung, kommt zum Beispiel auch noch, jetzt nicht bei dem Elephant Love Medley dazu, aber da gibt es dann auch noch Songs, die eingebaut wurden, wie Shut Up and Dance.
Was? Wirklich?
Yes.
Ach, krass.
Und I Wanna Dance With Somebody ist auch mit drin. mein Favorite tatsächlich ist natürlich auch Elephant Love Medley, aber ich finde die Tango-Version von Roxanne so geil.
Ja. Ich meine, es gibt da ultra weirde Sachen, wie zum Beispiel Harry Siddlers Like a Virgin, was wirklich, oder er singt auch Who Wants to Live Forever. Show Must Go On, oder spricht da eigentlich mehr. Genau. In so einem crazy Sprechgesang. Aber es ist eben so herrlich weird, dass es wirklich geil ist, finde ich.
Ja.
Also ich finde, das kann man so auf die Bühne, glaube ich, nicht bringen, weil irgendwie der Film ist einfach so drüber,
ja,
dass das jeder versteht, wie das gemeint ist. Also dass das einfach weird viele, ist und dass es einfach viel ist.
Ja, für viele wahrscheinlich zu viel, kann ich mir gut vorstellen. Für uns, also allein von der Ästhetik her und von diesem überzogenen, mit aber trotzdem einer sehr wichtigen Botschaft, perfekt, würde ich sagen.
Also immer nur viel, aber halt einfach cool viel. Also.
Und anders als Mamma Mia, aber im Endeffekt genau gleich, was ein Jukebox-Musical gut machen kann. Da haben wir jetzt eben nicht eine Band, die, wo die Songs rausgenommen werden, sondern wir haben alles. Was aber die Story, also was die Handlung nicht total durchmischt und man irgendwie sich denkt, das passt überhaupt nicht zusammen, sondern es passt einfach alles richtig gut zusammen. Und warum glaubst du, dass das jetzt nicht auf der Bühne funktionieren wird? Also wir haben davor schon ein bisschen gesprochen und da meinte Sebastian, dass er denkt, also für ihn passt das irgendwie nicht so als Bühnenfassung. Oder du kannst es dir schlecht vorstellen, meintest du, ne?
Ja, also ich weiß einfach nicht, wie man diese Überspitzung auf die Bühne bringen soll. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass es relativ, also wie soll ich sagen, Überspitzung in einem Film ist ja relativ klar zum Erkennen. Überspitzung auf der Bühne ist fast was Normales. Also dann müsst ihr, also wenn ein Broadway-Schauspieler spielt ja viel stärker als ein Filmdarsteller, der so diesen Tom Hooper irgendwie Close-Up hat und einfach die Mitte nicht braucht, irgendwie 20 Ränge zum Erreichen. Der Broadway-Schauspieler schon, wenn du jetzt dann, also wie stark muss denn dann das überspitzt sein, damit sie die Überspitzung nur vermittelt?
Ja, also es ist schon sehr überladen. Ich weiß nicht, ob man das auf einer Bühne so hinbekommt. Das wird schon mal schwierig. Also das sehe ich auch, den Punkt, was für mich irgendwie so ein bisschen schwierig ist, weil ich bin ein ganz großer Ewan McGregor-Fan und für mich muss Christian auch jemand sein, der einfach nicht perfekt ist und nicht perfekt singt und dann einen Aaron Tveit zu besetzen, der Musical-Darsteller schlechthin ist, gerade überall. Also der ist ja auch ein sehr bekannter Musical-Darsteller. Es ist so der Mark Seibert in Amerika. Ja, also das wäre jetzt, wenn Moulin Rouge nach Deutschland kommt, ist safe Mark Seibert.
Gleicher Typ, ja.
Und das passt für mich schon mal nicht so. Aber ich finde, das hat eben diese große Varieté, Ästhetik.
Und trotzdem modern.
Und trotzdem modern. Das kann gut funktionieren. Aber ich glaube, es hängt sehr viel vom Cast ab tatsächlich. Und ich bin gespannt, was die Tonys dann auch
zeigen
und wie sie ausgezeichnet werden. Tatsächlich ist es immer schwierig, wenn es den Film gab und man macht dann daraus erst ein Musical, weil du einfach die FilmdarstellerInnen sehr im Kopf hast und dann musstest du das irgendwie so auch runterkürzen. Der Film ist ja schon ziemlich lang auch.
Ja, ja.
Ich bin gespannt, sehr gespannt. Und auch, ob es noch Deutschland kommt und ob man dann die Songs übersetzt. Oder ob man sie
das
lässt.
Das war ja total No-Go, ne?
Ja, das wäre interessant. Das ist wirklich interessant, was sie daraus machen.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Hit wird, dass man es in Deutschland irgendwie. Das war jetzt die Erfahrung der letzten Zeit eigentlich so, dass man nicht nach Deutschland nimmt, wo es in Deutschland gut funktioniert oder nicht, sondern einfach, wo es mega bekannt ist. Und
ja, See a Pretty Woman zum Beispiel.
Ja?
Pretty Woman, ja, das Musical. Ja,
halt natürlich.
Ja, aber wie man sieht, bei Jukebox-Musicals gibt es welche, die wirklich sehr begeistern und ich glaube, die meisten leider einfach sehr flach bleiben, leider in ihrer Handlung, in ihrer Ästhetik. Aber ja, dadurch, dass wir ja jetzt schon so viel über den Film und das Musical gesprochen haben, wäre es, glaube ich, ganz interessant, in der nächsten Folge sich mal mehr damit auseinanderzusetzen. Wie funktioniert Musical im Film? Funktioniert es im Film?
Besser.
vielleicht besser als auf der Bühne? Und wie hat es überhaupt angefangen? Und wo befinden wir uns aktuell?
Und was passiert in der Zukunft?
Und was wird in der Zukunft passieren?
Zweitbesetzung! Zweitbesetzung ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.